Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. In einer Hotelküche führt uns ein Theaterstück in Stuttgart. 1000 Dinge fallen von einem Bühnenhimmel in Berlin und das erstaunliche Thema Puppendiplomatie. Die Sesamstraße feiert morgen ihren 50. Geburtstag. Mit dem Stück Mädchen in Not hat die Autorin Anne Lepper 2017 den Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen, die vergebliche Glückssuche junger Frauen in einer männlich dominierten Welt. Die Uraufführung fand damals am Nationaltheater Mannheim statt. Intendant war Burkhard Kosminski und er leitet inzwischen das Schauspiel am Stuttgarter Staatstheater und hat Anne Lepper mit einem neuen Stück beauftragt. Das ist jetzt fertig. Life Can Be So Nice heißt das neue Werk und wieder geht es um Glücksversprechen aller Art. Diesmal vor allem aus männlicher Perspektive. Die Hauptfigur Niki ist der Liebhaber einer reichen Frau und wird von der abserviert. Er landet in einer Hotelküche und muss sich wieder hocharbeiten oder er muss eine Alternative finden. In unserem Theatermagazin Rang 1 hat Anne Lepper, die Autorin, heute mit erfrischender Offenheit berichtet, dass sie gar nicht so viel weiß über die Figuren, die sie erfunden hat. Wir hören einen kurzen Einblick in die Schreibwerkstatt der Autorin.
Also ich merke, ich habe gar nicht auf alles so eine richtige Antwort. Ich habe auch nicht hier so einen Katalog mit Charaktereigenschaften oder ich weiß nur das, was im Text steht tatsächlich. Ich habe nicht noch Hintergrundwissen oder so. Ich schreibe es hin und es funktioniert oder es funktioniert nicht, dann darf es nicht auf die Bühne oder so, aber ich weiß eigentlich nicht mehr. Ja. Also ich meine, ich merke dann schon, wenn ich was höre, was ich falsch finde oder so, aber das heißt ja nicht, dass es falsch ist.
Die Autorin Anne Lepper. Das Stuttgarter Staatstheater hat ihr Stück als böses Popmärchen über Arm und Reich angekündigt. Christian Gampert hat die Uraufführung für Fazit gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Gampert, einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Ich kann mir nicht wirklich etwas vorstellen unter diesem Begriff Popmärchen. Was ist das für ein Genre? Welche Handlung entwickelt sich denn in diesem Popmärchen?
Also Pop stimmt, der Titel Life Can Be So Nice bezieht sich ja auch auf einen Popsong von Prince. Und der Text von Anne Lepper besteht zum Teil auch aus Zitaten aus Popsongs, die als Glücksversprechen, als falsche Glücksversprechen denunziert werden. Märchen finde ich ein bisschen problematischer. Kann man so sehen. Ich finde es eigentlich eher so Grand Guignol-artig, also so Kasperle-Theater-artig, absurdes Theater. Und die Autorin hat natürlich ganz recht. Sie hat keine Figuren geschrieben in dem Sinne, sondern es sind lauter Karikaturen, die Demonstrationsobjekte sind, aber eben völlig absurde Demonstrationsobjekte dafür, dass man mit der Liebe eben auch Geld machen kann, dass man auf- und absteigen kann. Und das passiert ja dann auch in diesem Stück.
Also diese Figuren, das sind Karikaturen, sagen Sie. Skizzieren Sie doch ganz kurz ein bisschen die Handlung. Also was bewegt sich da?
Ja gut, es gibt diesen Liebhaber, der von vornherein durch eine grellblaue Daunenjacke als naiver Spinner denunziert ist, der von der reichen Frau abserviert wird. Er wird ersetzt durch einen Frauenchor. Also viele Frauen müssen den Liebhaber ersetzen und er wandert als armer Kerl in die Hotelküche, wo er auf die Küchenbrigade trifft. Und mit der Küchenbrigade wird dann nun fast eine Stunde beratschlagt, wie man wieder zu Geld kommen könnte und die wahre Liebe finden könnte. Und natürlich verliebt er sich in den Polier oder wie soll man das sagen, den Anführer der Küchenbrigade und merkt dann, dass auch die wahre Liebe bezahlt werden muss. Also wieder hoch zur Frau, die das viele Geld hat und dann muss man den Frauenchor meucheln. Das ist natürlich jetzt kein wirklich differenziertes Handlungsgerüst, sondern ist einfach nur eine Vorlage, um allerlei Absurditäten abzuspulen.
Die Chöre oder den Chor haben Sie schon erwähnt. Wofür steht denn dieser Chor? Warum wird der eingesetzt? Welche Funktion hat der?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher, was Anne Lepper damit eigentlich wollte. Also der Chor steht im Grunde für eine bestimmte Art, mit der Liebe umzugehen. Das Problem ist aber, dass die Regisseurin Jessica Glause das chorische Sprechen wirklich ernst genommen hat und auch diese Pop-Anmutung ganz ernst genommen hat. Das heißt, sie spielt relativ viel Musik ein, die live produziert wird, und sie lässt tatsächlich diese Chöre chorisch sprechen. Und das ist ein großes Problem, weil das, was an Absurditäten über die Liebe im Text steckt, wird durch dieses chorische Sprechen zugebrüllt. Das heißt, man kann die Absurditäten gar nicht auskosten, die, wenn man hinschaut, eben doch so Grand Guignol-hafte Züge haben oder auch Horvatsche Züge. Aber das wird nicht richtig ausgespielt einfach.
Wir haben einen kurzen Szenenausschnitt, wo man dieses chorische Hören ganz gut mitbekommt. Das System ist gut.
Das System ist gut.
Das System ist gut.
Natürlich, sonst könnten wir ja nicht reich werden.
In einer gerechten Welt könnten wir nicht aufsteigen, nicht reich werden.
Und deshalb ist das System gut. Wir affirmieren es nach Kräften.
Möge das System ungerecht bleiben, damit wir aufsteigen können.
Wie furchtbar wäre es, wenn das Kapital unter allen Mitgliedern der Gesellschaft gleich verteilt wäre. Kein Mensch hätte mehr Interesse daran, Kapital zu akkumulieren.
Wir könnten kein Kapital akkumulieren, hätten kein Interesse daran.
Ein Glück ist das Kapital ungerecht verteilt, also haben wir Aussicht auf Kapitalakkumulation.
Könnten wir nur bald anfangen mit der Akkumulation!
Ja, ja. Und ich muss jetzt dringend unerkannt ein neues Leben beginnen.
Also ganz klar, das ist natürlich irgendwie auch kapitalismuskritisch in Anführungszeichen. Das ist ein bisschen absurd, das ist ein bisschen karikaturenhaft. Herr Gambert, was mich zum Schluss noch interessieren würde, wird auch gekocht in dieser Inszenierung, in dieser Küche?
Na, wirklich wird nicht gekocht, es wird eher performt. Und die Phrasen, die wir jetzt gerade in dem Einspieler gehört haben, zeigen ja auch, dass diese Absurdität sehr leicht in Belehrungstheater kippen kann. Also es wird dann schon oft auch sehr dünn und belehrend, und das macht das Stück, das eigentlich ganz andere Potenziale hätte, leider ziemlich kaputt. Also das wird zu sehr ausagiert.
Also ich verstehe Sie richtig, das liegt nicht am Stück selber, also an dem Text von Anne Lepper, sondern wahrscheinlich doch eher an der Inszenierung?
Ja, die Inszenierung trägt viel zu dick auf, und in dem Text könnte man was viel Besseres machen, auch wenn man diese marxistischen Phrasen, die wir gerade gehört hatten, in ihrer Absurdität mal auf die Bühne brächte und nicht ernst nähme. Das kann doch keiner ernst nehmen mehr heute, wenn allen Ernstes dann jemand sagt, das Privateigentum, da das nicht auf eigene Arbeit beruht, wollen wir nicht mehr arbeiten. Ja. Das ist Absurdität pur.
Life Can Be So Nice von Anne Lepper, inszeniert von Jessica Glause, uraufgeführt am Schauspiel in Stuttgart. Vielen Dank an Christian Gampert. Die Sesamstraße, die große Kunst, ganz schnell auf den Punkt zu kommen. Ein paar Sätze nur und schon sind sie zu dritt und singen Manna Manna.
Wir zwei werden jetzt ein Lied singen, aber eigentlich brauchen wir dazu noch einen Jungen.
Ja.
Manna Manna.
Oh, hallo, hast du Lust, mit uns zusammen ein Lied zu singen?
Manna Manna.
Weißt du, was das heißen soll?
Ist das ein Lied?
Manna Manna.
Manna Manna.
Manna Manna.
Manna Manna. Manna Manna. Manna Manna. Manna Manna. Manna Manna. Manna Manna. Manna Manna. Manna Manna. Manna Manna. Manna Manna. Manna Manna Manna. 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 Manna Manna Manna. Manna Manna.
Der Manna Manna Song aus der Sesamstraße, mehr als 38 Millionen Mal wurde das Lied im Internet angehört. Und diese Zahl sagt schon eigentlich alles. Diese Sendung ist Kult, sie funktioniert bei Jung und Alt. Gestern Abend tauchten Ernie und Bert sogar bei Karen Mioska in den Tagesthemen auf.
So, und jetzt freue ich mich natürlich ganz besonders über unsere heutigen Gäste. Willkommen, Ernie und Bert. Wie toll ist das denn?
Hallo, Karin. Wie geht's?
Mir geht's toll, weil ihr hier seid.
Ja, du wohnst hier sehr schön modern, Karin, muss man sagen.
Ja, und hast du gesehen, dass Bert sich so schick gemacht hat?
Ja, natürlich. Ich dachte, wenn wir schon mal bei den Tagesthemen sind, dann mache ich mich schick.
Du hast sogar eine Krawatte an, Bert. Die sieht allerdings aus, als wäre sie mindestens 50 Jahre alt.
Du weißt, dass man hier in diesem Studio nicht mehr unbedingt eine Krawatte tragen muss. Ne?
Aber ehrlich? Oh, das ist der peinlichste Moment in meinem Leben.
Oh nein, nicht traurig sein, weil das Schöne ist ja, das Muster findet sich wieder in dem Schlafanzug von Ernie.
Mhm. Ja, genau.
Also aber so ein Schlafanzug ist übrigens sehr praktisch. Bei so einer Sendung, die so spät kommt, da kann man direkt danach ins Bett gehen.
Und ich will natürlich von euch wissen, wie ist das so nach 50 Jahren? Haltet ihr das noch zusammen aus?
Oh, es ist immer noch total schön nach 50 Jahren, finde ich, Bert.
Ja, und wir streiten uns auch nie. Das sind, wenn überhaupt, höchstens Meinungsverschiedenheiten.
Ja,
ich habe die Meinung, dass wir jetzt schlafen müssen und er hat die Meinung, dass wir jetzt Schlagzeug spielen müssen.
Ja, das nennt man Meinungsverschiedenheiten.
Ja.
Ernie und Bert in den Tagesthemen bei Karen Mioska. Morgen also ist der Geburtstag, 50 Jahre Sesamstraße. In Hamburg wird das mit einem großen Aktionstag im Museum für Kunst und Gewerbe gefeiert. Dort wird dann im Mai auch eine große Sesamstraßenausstellung eröffnet. Doch auch in einem etwas kleineren Hamburger Museum ist die Sesamstraße in diesen Tagen ein großes Thema. Im Auswanderermuseum Ballinstadt bereitet der Kurator Torben Knie eine Ausstellung vor mit dem Titel Sesamstraße mehr als eine TV-Sendung. Guten Abend, Herr Knie.
Guten Abend.
Seit 1973, seit genau 50 Jahren, gibt es in Deutschland die Sesamstraße. Das Vorbild kam damals aus den USA, aus dem US-Fernsehen. Erfunden hat die Sendung der Puppenspieler Jim Henson. Was hat denn die Menschen damals bei der Ausstrahlung durch den NDR fasziniert, vielleicht auch verwundert an den so ungewöhnlichen Puppen, an den so ungewöhnlichen Figuren?
Ja, das war ja damals in Deutschland, als die Sesamstraße zuerst herübergekommen ist, natürlich ein Aufreger. Die sehr anarchische Sendung mit diesen verrückten Puppen und dann auch noch das Setting in so einem Slum-ähnlichen New Yorker Stadtteil war vielleicht am Anfang doch ein bisschen zu viel für die deutschen Zuschauer und war am Anfang sehr umstritten, hat sich dann aber immer weiterentwickelt zu einer eigenen Sendung in Deutschland, die es jetzt seit 50 Jahren gibt, die einfach toll ist.
Es war so umstritten, dass der Bayerische Rundfunk 1973 die Sendung boykottiert hat. Der Sender fürchtete um die kulturelle Überfremdung deutscher Kinder. Und das, was Sie angesprochen haben, diese ungewöhnliche Umgebung, zum Beispiel Oscar in einer Mülltonne, das war für das deutsche Fernsehen ja wirklich revolutionär.
Absolut. Und hat ja auch funktioniert. Also zuerst dann einige Zeit mit übersetzten Sendungen und dann später halt mit Eigenproduktionen des NDRs, die sich dann immer weiterentwickelt haben und dann eben auch immer deutscher geworden sind. Ne? Also vom Setting her, vom Bühnenbild her, aber auch von den Puppen sind dann später einfach sehr deutsche Puppen dazugekommen, wie Samson und Tiffy, die wir ja alle irgendwie aus unserer Kindheit kennen. Und Samson, der ja bis heute noch in der Sesamstraße Auftritte hat. Und so ist da eben eine ganze eigene deutsche Sendung draus geworden. Und das ist auch letztendlich das, was der Sesame Workshop, der hinter der Sesamstraße steht, eigentlich auch mit diesen lokalen Adaptionen möchte, dass es eben funktioniert in den jeweiligen Ländern, wo es dann ausgestrahlt wird.
Also diese Emanzipation der deutschen Version, 2900 Folgen ungefähr hat es bislang gegeben. Die Zielgruppe, ganz klar, sind Kinder im Vorschulalter. Und was hat es mit diesen Workshops, Herr Knie, die Sie erwähnt haben, auf sich? Die gibt es ja in, ich glaube, rund 150 Ländern, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, das Interessante ist, was eben kaum jemand in Deutschland weiß, weil in Deutschland kennt man die Sesamstraße als TV-Sendung beim NDR. Und dahinter steckt aber viel, viel mehr und deswegen auch der Titel weit mehr als eine TV-Show, weil dahinter steckt eine ganz große gemeinnützige Medien- und Bildungsorganisation, der Sesame Workshop, die eben seit 1969, seit sie mit dieser Sendung gestartet sind, das Ganze immer weiterentwickelt haben und mittlerweile eben in der ganzen Welt unterwegs sind und nicht nur Sendungen haben dann in den einzelnen Ländern, sondern eben ganz, ganz viel helfen, zum Beispiel in Flüchtlingscamps, in Krisengebieten und da wirklich sehr, sehr wunderbar unterwegs sind und den Kindern viele, viele Dinge nahebringen.
Gibt es denn da auch andere Puppen dann, die in einem nicht-deutschen Zusammenhang eine Rolle spielen?
Ja, also es gibt wirklich in jedem Land Puppen. Zum Beispiel gibt es in Israel und Palästina Puppen jeweils für die eine Seite und die andere Seite, die sich dann befreunden und Kindern zeigen, Mensch, es ist viel, viel besser, Freunde zu sein. Es gibt in den einzelnen arabischen Ländern, wo das dann stattfindet, extra Puppen, die genau darauf abgestimmt sind, was die Kinder in diesen Ländern halt lernen sollen, wollen. Also es geht dann auf der einen Seite so um Gesundheitslektionen, aber auf der anderen Seite eben auch, dass Mädchen genauso viel wert sind wie Jungs zum Beispiel.
Wie funktioniert zum Beispiel so eine Gesundheitslektion?
Also da ist die Puppe Raya, spielt dabei eine ganz große Rolle, die wir auch, da sind wir sehr stolz drauf, in unserer Ausstellung als die Originalpuppe zeigen werden. Und das Puppenmädchen vermittelt als Global Health Ambassador, also zu Deutsch als weltweiter Gesundheitsbotschafterin, zum Beispiel Hygieneregeln. Das heißt, es gibt Videos, es gibt Booklets, es gibt Anleitungen für Kinder, Lieder mit Raya, die den Kindern beibringt, sich zum Beispiel vernünftig die Hände zu waschen. Das war jetzt gerade in der Covid-Situation, wie wir die letzten 3 Jahre haben, natürlich ganz verstärkt eingesetzt, einfach um gesund zu bleiben. Und das wird jetzt immer mehr aufgebaut und eben 2023 wird Raya eben die weltweite Gesundheitsbotschafterin des Sesame Workshop. Und das ist natürlich ganz toll, dass wir sie auch zeigen können und in unserer Ausstellung eben auch zeigen können, was der Sesame Workshop weltweit eben leistet in ganz vielen Dingen. Und deswegen passt es natürlich auch in unser Museum. Als Migrationsmuseum ist das natürlich genau unser Thema, weil gerade zum Beispiel das Thema Flucht ist ja eines der größten Themen im Gesamtzusammenhang von Migration heutzutage. Ich glaube, wir haben da wirklich einen sehr, sehr guten Bogen geschlagen, wie die Sesamstraße bei uns in unser Museum passt.
Wenn Sie von der Puppe Raya als weltweiter Botschafterin sprechen, dann kann man also ja sagen, Puppen sind Diplomaten, haben eine diplomatische Aufgabe.
Absolut. Also es gibt ja tatsächlich so diesen Terminus, der sich dann irgendwann entwickelt hat, der Muppet Diplomacy. Also der Puppendiplomatie. Und das ist eben etwas, was sich der Sesame Workshop auf die Fahnen schreibt und eben auch diesen Sesame-Effekt. Da gibt es ganze wissenschaftliche Abhandlungen drüber, wie durch den Einsatz von Puppen, also ein bisschen auch dieses Abstrahieren von der Wirklichkeit, die Kinder ganz besonders erreicht werden. Na, diese bunten Puppen, die sind erstmal einfach interessant und auf Augenhöhe für Kinder und die erklären den Kindern aber ganz, ganz viele auch sehr schwere Themen. Also zum Beispiel ganz legendär war damals in den 80er Jahren, als ein Darsteller aus der Sesamstraße gestorben ist, haben sie das eben durch die Puppen thematisiert und haben das Thema Tod den Kindern näher gebracht und haben damals auch einen Primetime Emmy Award dafür gewonnen, dieses Thema auf eine ganz, ganz neue Weise Kindern beizubringen. Und das ist so auch der Kern dieser Arbeit von dem Sesame Workshop, eben auf diese runtergebrochene Art und Weise durch die Puppen den Kindern Dinge beizubringen. Und die merken es halt manchmal gar nicht, dass sie ganz tolle Sachen lernen.
50 Jahre Sesamstraße, auch ein Thema im Auswanderermuseum Ballinstadt in Hamburg. Dort wird eine Sesamstraßenausstellung am 17. Februar eröffnet. Im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe gibt es eine Ausstellung mit anderem Schwerpunkt dann im Mai. Und dort allerdings auch morgen ein großer Aktionstag am morgigen Sonntag zum 50-jährigen Geburtstag. Danke an Torben Kniehe, Kurator am Auswanderermuseum Ballinstadt in Hamburg.
Sehr gern.
Kürzer duschen, die Heizung 1-2 Grad runterdrehen. Für Privatpersonen gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten, den steigenden Energiepreisen etwas entgegenzusetzen. Bei Kulturinstitutionen ist das schon etwas schwieriger. Kunstwerke in Museen müssen natürlich richtig klimatisiert werden. Die Bühnen müssen ausgeleuchtet, die Musik muss verstärkt werden. Das alles braucht Energie, das alles kostet Kilowattstunden. Wie also kommen Kulturinstitutionen bei steigenden Energiepreisen über die Runden? Wir haben schon mehrfach hier in Fazit darüber berichtet in einer kleinen Reihe. Heute blicken wir nun nach Niedersachsen in die Landeshauptstadt Hannover. Eine Recherche von Agnes Bürich.
Es geht hinab in eines der 3 Depots im Wilhelm-Busch-Museum. Rund 80.000 Karikaturen und Zeichnungen liegen im Westflügel des Hauses in breiten Metallschränken. Die Raumtemperatur ist auf die frühen Werke ab dem 16. Jahrhundert eingestellt. Jüngste Arbeiten brauchen ein anderes Klima. Eine Vorsortierung, die Energie spart. Denn die Vorgaben etwa von Leihgebern sind streng, sagt Joachim Werren, Vorstandsvorsitzender der Wilhelm-Busch-Gesellschaft.
Wenn Sie eine Ausstellung einkaufen, leihweise, dann sagt der Verleiher die Art und Weise des Umgangs damit ganz genau im Vertrag. Und das wird protokolliert in den Aufzeichnungen. Die werden eingesehen und bei der Rückgabe wird geprüft, sind da die Parameter eingehalten oder überschritten.
Die Klimadokumentation beinhaltet Strom, Klimaanlage, Heizung und Beleuchtung sowieso. 75.000 Euro mehr wird das privat geführte Museum 2023 für Energie zahlen müssen, knapp 6% des Jahresbudgets. Im Sprengel-Museum für Kunst der Moderne beläuft sich die Stromrechnung sogar auf rund 500.000 Euro. Das von der Stadt Hannover getragene Haus arbeite an der Kostenreduktion, sagt Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf.
Das Sprengel-Museum ist mit einer modernen Klimaanlage ausgestattet und ausgerüstet und wir haben dort bereits die Maßnahmen ergriffen, die wir umsetzen können, ohne die Kunstgegenstände dort in ihrer Substanz irgendwie zu gefährden.
Um die Belastungen steigender Energiepreise abzufedern, hat die Stadt Hannover im Herbst ein Stabilitätspaket aufgelegt. Existenzbedrohte Kultureinrichtungen können finanzielle Unterstützung beantragen, wer seine Dachflächen für Solarpaneele öffnet, einen Stromrabatt erhalten. Vor dem Rathaus Hannovers regt sich dennoch Unmut. Eine große Gruppe freier Kulturschaffender demonstriert mit bunten Fahnen am Rande einer Ratssitzung gegen geplante Kürzungen im Kulturbereich. Das Stabilitätspaket sei gut, doch der Kulturbereich brauche insgesamt mehr Geld. Die freie Szene Hannovers hat sich im Verein Vereinte Kultur zusammengeschlossen, um die Kräfte für ihre Belange zu bündeln, auch in Sachen Energiekrise. Evelina Möllmann de Villalba vom Figurentheater Teatrino.
Es müsste mehr passieren. Ich finde auch, wir müssen noch weiter sichtbar sein. Wir brauchen diese Lobby von Kulturschaffenden, noch mehr politisches Engagement. Das geht einfach nur um die Politik. Wenn wir sichtbar sind, dann kommen auch die Zuschauer, dann kommen auch andere Kooperationspartner zu uns.
Schon während der Corona-Pandemie habe sie die Räumlichkeiten ihres Figurentheaters für Workshops vermietet. Denn die Eintrittspreise möchte Evelina Möllmann de Villalba nach Möglichkeit nicht erhöhen. Ähnlich sieht es Jörg Smodlatja vom Kulturzentrum Faust, das im kommenden Jahr rund 30.000 Euro mehr für Energie ausgeben muss.
Natürlich müssen wir jetzt neu kalkulieren und auch drüber nachdenken, Eintrittspreise zu erhöhen. Das geht aber nicht in allen Bereichen, vor allem weil wir auch dafür stehen, niedrigschwellige Angebote zu machen.
Im Kunstverein Kästner Gesellschaft hingegen gibt es Pläne, auf Kunstwerke zu setzen, die von sich aus weniger Strom verbrauchen. Ein Beispiel dafür ist die Fassadenkultur.
Wir haben uns entschieden, dass für das nächste Fassadenprojekt ab März wir werden andere Medium benutzen, ein Projekt an die Fassade zu gestalten. Und das kommt von mexikanischen Künstler Rodrigo Hernandez und er benutzt Brasscheiben sozusagen, also keine Energiekosten, aber trotzdem wir werden haben eine gewisse künstlerische Manifestation an der Fassade.
Sagt Direktor Adam Budak über die geplante Kunst aus Messing, die mit Sonnenkraft strahlen soll. Die Öffnungszeiten zu reduzieren, das ist derzeit für keines der Museen in Hannover eine Option. Stattdessen weniger Außenbeleuchtung, kältere Büros, weg mit unnötigen Fontänen. Im Wilhelm-Busch-Museum wurde zudem bereits die Belegschaft verkleinert, der Garten während der Pandemie an einen Chor vermietet. Doch das ist im Winter keine Option. Wo das Geld herkommen soll? Joachim Werren vom Trägerverein des Wilhelm-Busch-Museums hofft, dass staatliche Förderer sie nicht im Regen stehen lassen werden und auf Menschen aus dem Freundeskreis des Hauses.
Für allfällige Notlagen gibt es den einen oder die andere reiche Mitbürgerin, Mitbürger, die man mal anrufen kann. Ich hätte gerne noch mal 10.000 Euro und geht das vielleicht? Und dann ist das am nächsten Tag auf dem Konto. Aber leider sind diese Menschen nicht zahlreich und man kann sie auch nicht immer wieder anfragen.
Joachim Wern vom Trägerverein des Wilhelm-Busch-Museums in Hannover. Ein Beitrag war das von Agnes Bührig in unserer Reihe Die Kultur und die Energiekrise.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Riedel.
Die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, hat die Kultusministerkonferenz KMK in Frage gestellt. Die Kultusministerinnen und Kultusminister müssten sich eingestehen, dass sie in zentralen Fragen keine Antworten hätten, sagte Brandmann dem Magazin Spiegel. Die alarmierenden Ergebnisse mehrerer Bildungsstudien seien ein Schlag ins Gesicht für jeden, der in den vergangenen Jahren in der Bildungspolitik Verantwortung getragen habe, fügte sie hinzu. Wenn sie keine Vorschläge habe, wie sich der Trend umkehren ließe, welchen Sinn habe die KMK dann noch, fragte Brandmann. Junge Menschen hätten zu Recht das Gefühl, von der Politik vergessen worden zu sein. Wer oft Schulen besuche, sehe, wie marode und ungepflegt viele Gebäude seien. Wenn Büros so aussehen würden, gingen viele Erwachsene auf die Barrikaden. Im Gegensatz zu ihnen könnten Kinder aber nicht kündigen. Das Glyndebourne Opernfestival kann in diesem Jahr nicht wie geplant auf Tournee gehen. Grund dafür sind Kürzungen des Budgets durch die Regierung in London. Die zugesagten 800.000 Pfund bis 2026 seien gerade einmal die Hälfte dessen, was man in den vergangenen 4 Jahren bekommen habe, teilten die Organisatoren mit. Unter anderem sollte die Tournee in diesem Jahr nach Liverpool, Canterbury und Norwich führen. Das Festival hat seinen Stammsitz in East Sussex und geht seit 1968 auch auf Reisen. Meistens gastiert es dabei in Parkanlagen. Opernfans aus aller Welt wissen unter anderem die Picknicks in den Pausen zu schätzen. Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hält linken Antisemitismus in Deutschland für unterschätzt. Beim Antisemitismus von rechts sei alles viel einfacher, sagte Prosor gegenüber dem Berliner Tagesspiegel. Der werde in der Öffentlichkeit abgelehnt, da seien sich die meisten einig. Schwieriger sei es mit dem Antisemitismus von links, darauf müsse man in Deutschland mehr Aufmerksamkeit richten, so Prosor. Linke würden gern als Vertreter der Guten und des Guten wahrgenommen. Mit Blick auf den Antisemitismusstreit zur Kunstausstellung Documenta 15 sagte Prosor, es sei vielen schwer gefallen, das eigentliche Problem zu erkennen, weil der Antisemitismus von links kam, von Künstlern, die angeblich die Unterdrückten im Blick haben.
Es war eine Forderung der historischen Avantgarde-Bewegung, der Dadaisten und auch der Surrealisten, nicht zu unterscheiden zwischen Kunst und Leben. In vielen Varianten hat sich diese Idee ausgebreitet, von Joseph Beuys bis John Cage. Auch das vierköpfige Performance-Kollektiv Showcase Beat Le Mot spielt wohl mit diesem Gedanken. Die Akteure wollen kein Theater spielen und treten doch auf Theaterbühnen auf, quer in Europa. 30 sonderbare, eigenartige Produktionen sind im Laufe der Jahre entstanden, schwer zu beschreiben oder gar nachzuerzählen. Heute nun wieder eine neue Performance mit dem schönen Titel Thousand Things Falling. Welche Dinge da in offenbar großer Zahl wohin gefallen sind am Abend bei der Uraufführung im Berliner Theater Hebbel am Ufer, das wird uns nun André Mumot berichten, der die Premiere für Fazit gesehen hat, besucht hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich denke, Sie sollten erstmal beschreiben, was Sie gesehen haben, was Sie vorgefunden haben, als Sie den Zuschauerraum betreten haben.
Eine leere Bühne, das war auch fast zu erwarten, weil ja schon angekündigt war, es muss erstmal von oben was runterkommen auf diese Bühne. Und damit fängt es auch, wie ich finde, ganz fabelhaft an. Nämlich eine Glühbirne fällt runter, die geleuchtet hat und dann zerschellt auf der Bühne. Dann kommt eine Feder als nächstes. Als nächstes kommt ein Apfel und dann später ein Skelett. Dabei werden auf einer Ziffernanzeige diese Gegenstände mitgezählt, sodass man im Publikum immer mitverfolgen kann, wie viele der 1000 Gegenstände denn nun schon runtergefallen sind auf diese Bühne. So beginnt das sozusagen ganz auf diese Materialität bezogen. Nur Gegenstände, nur eine Bühne. Das ist der Auftakt dieses Abends.
Und wie gehen die Menschen jetzt mit diesen Gegenständen um? Was erfährt man über diese Menschen?
Man erfährt insgesamt in diesem Abend sehr wenig über irgendwas. Das ist auch ein bisschen das Problem, weil wenn man sich vorher damit auseinandergesetzt hat, was die Gruppe Showcase Beat Le Mot als Idee in diesen Abend hineinlegen wollte, dann erwartet man eigentlich auch ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Also man weiß von dem Programmheft und dem Text, den das Hebbel am Ufer im Vorfeld veröffentlicht hat, dass es da um die Vermüllung unserer Welt eigentlich gehen soll. Die Performer haben bei einem Gastspiel festgestellt, dass sie so viel technische Apparate dabei haben, dass sie das erstmal erschrocken hat und dass sie darüber einen Abend machen wollten, in dem es dann auch um Quantenphysik gehen soll und um Umweltaktivismus. Nichts davon ist an diesem Abend auf der Bühne konkret zu sehen. Es ist in eine reine Spielerei übersetzt worden. In diesem Fall sind es tatsächlich 6 Performerinnen und Performer auf der Bühne, die eben irgendwie Gegenstände von oben nach unten befördern, beziehungsweise versuchen, ihnen auszuweichen, wenn sie von oben auf die Bühne fallen.
Und das Ganze hat dann aber eine Dramaturgie, eine Abfolge. Also gibt es da Steigerungen? Wird das lauter? Wird das leiser? Wird das intensiver? Wird das dünner?
Es wird dünner, würde ich sagen, an einigen Stellen. Es gibt einen Moment zum Beispiel, wo einer der Performer minutenlang stumm Gemüse auspresst mit einer Gemüsesaftpresse und dann ein, zwei Leute aus dem Publikum auf die Bühne holt und denen diesen Saft serviert. Das zieht sich alles wahnsinnig in die Länge. Es gibt auch Momente, da werden sie einfach nur auf eine Leiter steigen, die Performer und einen einzelnen Tennisball auf die Bühne werfen. So etwas gibt es. Dann gibt es ganz poetische Momente. Kostüme fallen aus dem Schnürboden so präzise auf die Darstellerinnen und Darsteller, dass sie direkt in sie hineinschlüpfen können. Das ist natürlich ein großartiger Moment. Aber insgesamt passiert sehr, sehr wenig. Es wird auch fast gar nicht gesprochen. Es gibt aber immerhin zwischendurch ein bisschen Musik.
Das klingt alles ziemlich mechanisch, also sehr, ja, additiv.
Ja, es wird so einen Moment an den nächsten gehängt. Es müssen aber eben auch diese 1000 Gegenstände runterkommen auf die Bühne. Das ist ja eine Menge. Das ist oft wahnsinnig viel Kleinkram. Das sind so Schrauben und Buchstaben und Federn und Schnipsel. Und die werden alle brav mitgezählt. Es gibt auch zwei ganz kurze Momente, wo so voraufgezeichnete Dialoge, kann man vielleicht sagen, eingespielt werden. Es gibt so eine Hypnosestelle, wo das Publikum hypnotisiert werden soll, um nach Hause zu gehen und alle Freunde anzurufen und zu sagen, das ist ein ganz toller Abend, den müsst ihr unbedingt empfehlen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das so gut funktioniert hat. Ich glaube, es ist eine Performance, die sich vor allen Dingen selber was beweisen will, nämlich, dass sie dieses Konzept durchhalten kann. Aber für mich war es eigentlich tatsächlich nicht radikal genug, weil sie eben vor allen Dingen nicht nur Dinge runterfallen lassen, sondern wahnsinnig viel hin und her räumen in dieser Inszenierung und dabei so furchtbare Lücken entstehen in der Inszenierung.
Das heißt, so wie Sie es schildern, Herr Mumut, Sie waren dann froh, als die Zahl 1000 erreicht war?
Ja, die letzte halbe Stunde, da hat man wirklich verzweifelt mitgezählt, bis es endlich so weit war. Also zumindest mir ging es so. Es wird so ein bisschen mit Clownerie aufgelockert, das Ganze. Die Darstellerinnen und Darsteller spielen da auch so ein bisschen eben mit diesen Gegenständen. Aber für mich hat sich vor allen Dingen inhaltlich nichts vermittelt. Da ist so ein interessantes Thema im Hintergrund dieser Performance. Und so wenig davon hat sich auf der Bühne vermittelt. Das war für mich eine reine technische Theaterspielerei.
Das Performance-Kollektiv Showcase Beat L'Amour im Berliner Theater Hebbel am Ufer mit dem neuen Stück Thousand Things Falling. Ein sonderbarer Abend, beobachtet und bewertet von André Mumut. Ich danke Ihnen.
Sehr gern.
Naturwissenschaftler können mit moderner Technik Kunstwerken überaus sinnvoll auf den Leib rücken und zum Beispiel das Alter eines Objekts bestimmen, das Material, aus dem es besteht, oder auch sie können in ein Objekt hineinschauen. Da gibt es zum Beispiel Licht- und Rasterelektronenmikroskope, Emissionsspektralanalysen oder Infrarotspektroskopien. Hightech, um möglichst viel über die Beschaffenheit eines Kunstwerkes herauszubekommen. Ästhetische Bewertungen darf man von solchen naturwissenschaftlichen Analysen selbstverständlich nicht erwarten. Nur an der Oberfläche bleibt eine Technik, die in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht hat, das Scannen von Objekten in 3D. Was zunächst vielleicht wie die Spielerei von Informatikern anmutete, haben Kunsthistoriker längst als großes Potenzial erkannt. Vielleicht können perfekte Reproduktionen von Objekten auch im postkolonialen Zusammenhang hilfreich sein, und zwar bei der Rückgabe von Raubkunst. Wäre es nicht eine vergleichbare einfache Lösung, nahezu perfekte Kopien herzustellen und die Objekte dann komplett zurückzugeben? Wir haben hier ein Fazit am Donnerstag über den Parthenon-Fries im British Museum gesprochen und über die Diskussion rund um eine Restitution. Jetzt wollen wir dieses Thema grundsätzlich erörtern. Das Liebighaus in Frankfurt am Main hat mit seiner Skulpturensammlung viele Erfahrungen gesammelt mit 3D-Objekten. Vinzenz Brinkmann ist der Direktor des Liebighauses und er ist am Telefon. Herr Brinkmann, guten Abend.
Guten Abend. Hallo.
Bei welchen Gelegenheiten haben Sie denn 3D-Scanner ausprobiert und eingesetzt?
Wir untersuchen, und zwar schon seit 40 Jahren, die Farbigkeit der antiken Skulptur, also gerade der griechischen und römischen Marmorskulptur, sehr intensiv, haben zunächst sehr viel auch erforscht mit naturwissenschaftlichen Methoden und uns dann eines Tages gesagt, wir müssen das Wissen mal zusammentragen, um ein Bild zu generieren, ein modellhaftes Bild, also eine Rekonstruktion an einer Kopie. Da haben wir inzwischen schon 60 solche Projekte realisiert in diesen letzten 40 Jahren, haben natürlich begonnen in den ersten Jahren mit der klassischen Form der Kopie, nämlich des Gipsabgusses, und sind dann in dem Moment, als die 3D-Scan-Methoden verlässlich und auch auflösend genug waren, sind wir auf 3D gewechselt und sind mit diesem Verfahren sehr glücklich. Kopieren nicht nur auf diese Art und Weise Marmorskulpturen, sondern in den letzten Jahren auch die großen und berühmten Bronzeskulpturen, die aus der griechischen Antike noch erhalten sind.
Eine Marmorskulptur aus dem 3D-Drucker, das funktioniert selbstverständlich nicht, aber natürlich gibt es Roboter, die aus einem Marmorblock eine gescannte Marmorskulptur dann meißeln können. Das funktioniert.
Ja, es gibt sogenannte 5-Achs-Marmorfräsen oder Steinfräsen, die das bis zu einem gewissen Punkt leisten. Man muss sich vorstellen, dass natürlich eine Fräse immer mit einem rotierenden Kopf arbeitet, also Fräskopf. Das heißt, sie kriegen keine scharfen Unterschneidungen zustande. Das heißt, letztendlich muss da ein Bildhauer immer noch ein bisschen nacharbeiten. Das heißt, eine solche Fräsarbeit im Marmorstein hat nie die Präzision des alten traditionellen Verfahrens, nämlich des Gipsabdrucks des 19. Jahrhunderts oder des 18. Jahrhunderts. Der Gips ist immer noch, was seine Auflösung und Präzision anbelangt, dem digitalen Verfahren überlegen.
Ja. Herr Brinkmann, wir haben jetzt, oder Sie haben das jetzt sehr technisch erklärt, aber wir wollen natürlich jetzt zu dem ästhetischen entscheidenden Punkt kommen. Je präziser die Technik wird, und die wird ja immer präziser, das haben Sie auch beschrieben, desto genauer werden die Reproduktionen. Verliert der Begriff des Originals also immer mehr an Bedeutung?
Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die antike Kunst gerade hat in der Fondazione Prada eine phänomenale Ausstellung eröffnet von Salvatore Settis, kuratiert mit dem Titel Recycled Beauty, die davon handelt, dass in der Antike selbst die Urmodelle kopiert und kopiert wurden. Wenn wir heute auf dem Kunstmarkt eine sogenannte griechische Statue als römische Kopie entdecken, oder dann ist das eine von Hunderten oder von 200. Das heißt, die Reproduktionstechnik, die in der Antike vollzogen wurde mit Punktiergeräten, also auch mit mechanisch-technischen Verfahren, die ist selbstverständlich gewesen. Also die Idee des Originals, das Konzept des Originals ist ein sehr abgehobenes und entspricht nicht der Realität.
Könnte man auch sagen, eine abendländisch moderne Idee?
Es ist eine Idee, die sehr stark im 20. Jahrhundert romantisiert wurde. Denn im 19. Jahrhundert, würden Sie sehen, ist man viel pragmatischer mit den Dingen auch in der Wissenschaft umgegangen, was auch die großen Kopiensammlungen in den Universitäten anbelangt, die Modellsammlungen in den Universitäten. Das heißt, man hat sich immer beholfen mit einem 3D-Modell zur Analyse, zur Beurteilung, auch zur ästhetischen Beurteilung.
Und damit sollten wir aber dann doch nochmal zu dem Ausgangspunkt kommen unseres Gespräches. Auch, ich hatte das in der Anmoderation gesagt, mit den Erfahrungen, die Sie jetzt hier auch gemacht haben oder auch mit den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben. Also können 3D-Reproduktionen im postkolonialen Zusammenhang bei der Frage nach Restitution also hilfreich sein? Also man könnte sagen, man könnte historisch gesehen das Thema insgesamt ein bisschen tiefer hängen, weil es gar nicht so entscheidend ist, was jetzt Original und was Kopie ist?
Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die immer eine Gültigkeit besessen hat. Die hat sich nicht verändert jetzt durch die modernen Verfahren. Denn wenn Sie sich umsehen, die Abgüsse und die Kopien, die im 19. Jahrhundert hergestellt wurden, sind auch wegen der handwerklichen Könnerschaft bestimmter Berufszweige, kann man auf alle Fälle sagen, dass die Kopieverfahren zum Beispiel des 19. Jahrhunderts den modernen noch überlegen sind. Also da hat sich in der Richtung noch nichts spürbar verschoben, sodass man die Begriffe neu bewerten könnte. Nein, die Frage ist eine reine intellektuelle Abstrakte.
Die Frage ist dann auch nicht hilfreich, die Beantwortung dieser Frage im Zusammenhang mit der Restitution von kolonial geraubter Kunst.
Nein, das Original hat eine, sagen wir ja immer, eine Authentizität oder sagen wir mal der Prototyp. Mhm. Ja, Original ist ein schwieriger Begriff. Der Prototyp hat einen hohen Wert, er hat eine Alterung, er hat eine Patina. Das Original hat selbst ein Leben hinter sich, das in vielerlei Hinsicht durch die Oberfläche, durch die Korrosion, durch die Patina zu uns spricht. Da ist ein Leben in einem Objekt, das können Sie in einer Kopie nicht wiederholen. Da spielt uns die Zeit in die Hände. Das Original trägt seine Aura, trägt seine Biografie und ist durch eine Kopie nicht zu ersetzen.
Sagt Vinzenz Brinkmann, der Direktor des Liebighauses in Frankfurt am Main. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Entscheidend ist also und bleibt das Original. Kopien, auch technisch aufwendige 3D-Kopien, sind keine Lösung im Zusammenhang mit der Restitution von kolonialer Raubkunst. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Klaus Bukatzky.
Was dieses Jahr besser werden muss, damit alles besser wird, verhieß uns die Tageszeitung Taz. Wir könnten 2023 das Verkehrssystem ändern oder zumindest damit anfangen, mit dem Ziel, unsere Straßen sicherer und die Menschen unabhängiger vom Auto zu machen, schlug Janne Köder unter anderem vor. Eine Schülerin, wie die Taz uns mitteilte, eine extrem gute Schülerin, müssen wir hinzufügen. Ich bin Jahrgang 2008 und werde vermutlich noch mindestens 50 Jahre leben. Mein Interesse an Veränderung ist demnach existenziell und ich möchte deshalb einige Dinge, die sich in meinen Augen ändern müssen, und ihre Auswirkungen skizzieren. Existenziell skizzieren. Das sollen heute also schon die 14- und 15-Jährigen können. Wer es glaubt, wird selig. Als der Kulturpressebeschauer in dem Alter für seine Bochumer Schülerzeitung geschrieben hat, hatte er das nicht drauf. Skizzierte Existenzen hat er lieber Theologieprofessoren überlassen. Mein Lieblingspapst, hieß es in der Süddeutschen Zeitung im Dank eines unheilbaren Katholiken an den nun Verstorbenen. Benedikt XVI. Ist es als ersten Theologen seit Martin Luther gelungen, die Macht der katholischen Kirche zu erschüttern, meinte Willi Winkler. Die Welt überschätzte den deutschen Papst. Wenn der dann in der Überschrift als Lieblingspapst bezeichnet wird, dann dürfen wir diesen Text als hinterhältigste Abrechnung begreifen, die einer der ausgefuchsten Jesuiten hätte verfassen können, die der Kulturpressebeschauer in seiner katholischen Jugend ertragen musste. Josef Ratzinger hatte nichts Satanisches, er wollte nur erhalten, was doch nicht zu retten war. Für die Neue Zürcher Zeitung war er der Intellektuelle auf dem Stuhl Petri, einer von bislang knapp 270 Päpsten. Im Mittelalter hatten wir ja manchmal auch mehrere gleichzeitig. Ich denke, er wollte kein medial beliebter Papst werden. Das wäre ihm auch nicht gelungen, sagte der Historiker Volker Reinhardt, Autor eines lesenswerten Buches über die Geschichte der Päpste. Benedikt XVI. War kein Papst zum Anfassen. Er setzte auf eine Distanz, die historisch zum Selbstverständnis des Papsttums gehört, so Volker Reinhardt im Interview mit Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Wenn man es auf die knappestmögliche Formel bringen wollte, war Benedikt XVI. Ein Theologenpapst. Das ist nicht selbstverständlich. Die meisten Päpste der Neuzeit waren Juristen und häufig nicht theologisch gebildet. Benedikt XVI. Versuchte, die Kirche an die Tradition zurückzubinden. Das fand in seinem Auftritt Niederschlag bis in die Amtskleidung hinein. Er trug zeitweise Gewänder, die sich an Vorbilder des 17. Jahrhunderts anlehnten. Er legalisierte die lateinische Messe. Und anderes kriminalisierte er für seine katholischen Schäfchen. Deus Caritas Est begann die erste Enzyklika von Benedikt XVI. Gott ist die Liebe. Aber in der Folge wurde wieder das Kondom verboten und die Homo-Ehe. Und die Frauen hatten ja eh nichts am Altar verloren, erinnerte Willi Winkler in der Süddeutschen. Jeder hat das Recht auf die Entfaltung seiner Persönlichkeit, lasen wir passend dazu in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht ist kein Schicksal, das jene, die sich in ihrem Körper falsch fühlen, ein Leben lang hinnehmen müssen, schrieb Melanie Mühl in einem einfühlsamen Beitrag zur Transsexualität. Im September beschimpften Jugendliche in einer Bremer Straßenbahn eine Transfrau, forderten sie auf, ihre Perücke abzunehmen und schlugen ihr ins Gesicht. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Diesen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen sollten einmal alle katholischen Fundamentaltheologen studieren, um vielleicht zu begreifen, wohin Vorurteile führen können. Und dabei vor allem ein Zitat des Kinder- und Jugendpsychiaters Georg Romer mehrfach lesen, der sich seit gut 25 Jahren mit Transidentität bei jungen Menschen beschäftigt. Die Zahlen Jugendlicher, die wegen ihrer Geschlechtsidentität professionelle Unterstützung suchen, sind, das bestätigen sämtliche internationale Fachzentren, massiv angestiegen. Im Zuge der gesellschaftlichen Öffnung für die Thematik outen sich die Betroffenen früher. Eine Entwicklung, die man übrigens in den vergangenen 30 Jahren auch bei der Homosexualität beobachten konnte. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es heute mehr Transidentität Menschen gibt als vor 30 Jahren. Es gibt nur mehr Menschen, die sich Hilfe suchen und offen damit umgehen. Warten wir ab, wie lange es noch dauert, dass sie dabei auch Hilfe und Unterstützung bei einer Kirche finden, für die die Nächstenliebe eines ihrer höchsten Gebote ist. Die hat da noch reichlich zu lernen. Das Misstrauen gegenüber herkömmlichen Vorstellungen lässt sich nicht mit Appellen an Vernunft und Tradition beiseite räumen, schrieb Rainer Moritz in der Neuen Zürcher zum Erwachsenwerden in unseren Zeiten. Der fehlende Wille oder die Unfähigkeit, erwachsen zu werden und erwachsen zu handeln, ist freilich auch eine Art Protest und leitet sich offenkundig vom Zustand unserer Gesellschaft und unserer Welt ab. Das versöhnliche Schlusswort soll da die schon sehr erwachsene Taz-Autorin Janne Köder haben. Also, kommt alle gut ins neue Jahr und schaltet mal ab.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Klaus Pokatzki. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Guten Abend.